ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich Lisa Graf, eine Frau, die sich in einem Thema auskennt, das vielen am Herzen liegt. Wie gut oder schlecht ist unser deutsches Schulsystem? Sie ist selbst ausgebildete Gymnasiallehrerin, hat aber freiwillig an einer sogenannten Brennpunktschule in Ludwigshafen gearbeitet. Über ihre Erfahrungen dort hat sie das Buch geschrieben, Abgehängt von Schulen, Klassen und anderen Ungerechtigkeiten. Außerdem ist sie Host des SWR-Podcasts Durchgefallen. Herzlich willkommen, Lisa.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Über der Online-Ankündigung der Leute-Sendung stand die Überschrift Note 6 fürs deutsche Schulsystem, allerdings mit Fragezeichen dahinter. Welche Note würdest du dem deutschen Schulsystem tatsächlich geben?
Oh, das ist schwierig. Es kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive man auf das System guckt. Aber ich schaue ja vor allem aus der Perspektive der Gerechtigkeit drauf und da ist es schon leider mangelhaft, ja.
Also da wäre zwar keine 6, aber eine 5 auf jeden Fall.
Oh, ich habe nie 6 verteilt, auch als Lehrerin nicht. Das ist einfach so eine Schwelle, die wollte ich nie überschreiten. Von daher bleibe ich ja jetzt auch mal bei der 5.
Okay, also Chancengerechtigkeit 5. An was machst du das fest?
Ja, es läuft einfach sehr viel falsch in der Schule. Sehr viel läuft schief. Ich glaube, eine Schule und ein Bildungssystem sollte eigentlich den Auftrag haben, Kinder gut aufzufangen, zu begleiten, sie zu fördern, ihre Potenziale zu erkennen. Und das kann das deutsche Bildungssystem eben bei vielen, vielen Kindern nicht leisten. Und diese Kinder fallen durchs Raster.
Wie wäre die Note im Hinblick darauf, wie hoch der Lernerfolg ist? Also sprich, wie viel können deutsche Schüler tatsächlich, wenn sie das deutsche Schulsystem durchlaufen haben?
Ja, das muss ich ja eigentlich gar nicht benoten. Da gibt es viele Studien, die zeigen, dass der Lernerfolg leider auch nicht besonders gut ist. Also PISA-Studie, IGLU-Studie, das sind alles Studien, die eben zeigen, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler auch leistungsmäßig einfach hinterherhinken. Und daran sieht man auch einfach, dass das System marode ist, ne? Dass es ganz viele unterschiedliche Baustellen gibt und dass dringend Handlungsbedarf besteht.
Die letzte PISA-Studie hat er ja wirklich klare Worte gesprochen. Also die 15-Jährigen in Deutschland sind in allen Kompetenzbereichen auf die niedrigsten Werte abgefallen, die hier im Rahmen von PISA je gemessen wurden. In Mathe verfehlen 30% der Jugendlichen die Mindestanforderungen. Im Lesen sind es 25%. Es gibt immer mehr leistungsschwache Kinder. Aber auch der Anteil der leistungsstarken Schüler ist gesunken. Das ist echt bitter, vor allen Dingen, weil wir ja mal besser waren. Es gab ja mal diesen PISA-Schock im Jahr 2000 und danach sind wir besser geworden. Wieso konnten wir das nicht halten? Hast du da irgendeine Erklärung dafür?
Ja, die Lösungen sind halt einfach nie langfristig gedacht. Das ist generell ein Phänomen, was sich so durchzieht, also die letzten Jahrzehnte, weil man hat schon erkannt, dass das Bildungssystem kränkelt und es gab auch durchaus viele Reformen, aber die sind nie langfristige Lösungen. Also das waren immer nur so Behelfslösungen, die sogenannten Pflaster hier und Pflaster da, und sobald so eine Lösung oder so eine Reform dann wieder aus irgendwelchen Gründen auslaufen muss, dann rutschen wir sofort wieder zurück. Ja, also zum Beispiel es gab auch so Corona-Auflösungen, Aufholprogramme, die haben kurzfristig viel bewirkt, aber sobald die ausgelaufen sind, kommen eben die alten Probleme wieder durch. Und das liegt einfach daran, dass unser Bildungssystem so strukturiert ist, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Also es passt eigentlich nicht mehr zu der Art, wie wir heute leben, zu der Gesellschaft, die wir sind, zu dem Arbeitsmarkt, von dem die Kinder Teil sein sollen. Und ja, das sind dann einfach diese Symptome, die sich in den Studien dann auch niederschlagen.
Du hast dich damit beschäftigt, was schiefläuft für den SWR-Podcast. Du hast dich aber auch damit beschäftigt, was man anders machen könnte. Da werden wir dann auf jeden Fall noch intensiver drüber sprechen. Lass uns erst nochmal auf dich zu sprechen kommen. Du bist studierte Gymnasiallehrerin, hast dein Referendariat an einem Gymnasium in Mannheim absolviert und bist dann an eine Hauptschule nach Ludwigshafen gegangen, Haupt- und Realschule, eine sogenannte Brennpunktschule, was deinen Schülern regelmäßig die Frage entlockt hat, haben sie Scheiße gebaut, weil die sich einfach nicht vorstellen können, dass irgendjemand, der nicht zwangsversetzt, strafversetzt wurde, freiwillig an ihre Schule kam. Was hast du da geantwortet?
Ja, ich habe immer geantwortet, nee, also ich bin gerne hier, ich bin freiwillig hier. Ja, und dann kam aber auch so Antworten, als ob, Frau Graf, sagen Sie jetzt und so. Also die haben mir das nicht abgenommen tatsächlich. Und das ist natürlich irgendwie lustig, ne? Das ist auch der Auftakt in meinem Buch, diese Szene. Und gleichzeitig ist das aber irgendwo auch so ein Lachen, was einem im Hals stecken bleibt, weil das so tragisch natürlich auch ist, dass diese Schülerinnen und Schüler so ein schlechtes Image einfach schon ja, verinnerlicht haben. Ne? Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es einfach so, dass sie die Rollen, die ihnen von außen auferlegt werden, auch erfüllen. Und ja, so habe ich die dann auch wahrgenommen. Und ich fand es immer sehr schade, dass sie so auf sich selbst blicken. Ja.
Was hat dich dazu gebracht, dass du freiwillig an diese Schule gegangen bist?
Ja, was hat mich dazu gebracht? Also ich war ja, wie gesagt, nach meinem Studium in Heidelberg an der Uni bin ich an ein Gymnasium nach Mannheim gegangen fürs Referendariat. Und das ist ein Gymnasium, wo in der Elternschaft, würde ich sagen, schon eine sehr hohe Akademikerquote ist, wo es sehr viele engagierte Eltern gibt. Die Schule hat ein sehr, sehr buntes Angebot an Ausflügen, Austauschen und so weiter. Und ich habe da sehr, sehr gern gearbeitet und habe aber auch eine Schülerschaft kennengelernt, wo ich gemerkt habe, die haben eigentlich mit meinem Teenager-Ich nicht viel zu tun. Also ich habe mich da einfach gar nicht so wiedererkannt, wie ich war als Jugendliche, was meine Welt ausgemacht hat. Und da kam mir das dann so zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist hier schräg und irgendwas ist hier schief und hier werden bestimmte Menschen ausgeklammert. Und deswegen habe ich mich nach meinem Referendariat dazu entschieden, auf die Suche zu gehen nach diesen Kindern und Jugendlichen und habe sie gefunden, eben ja eher am Stadtrand auf einer Haupt- und Realschule.
Und genauso heftig war es in dieser Haupt- und Realschule, wie du es in deiner eigenen Schulzeit erlebt hast? Oder hat sich da noch was verändert?
Ja, da hat sich auf jeden Fall ganz viel verändert. Also ich glaube, so direkt kann man das nicht miteinander vergleichen, weil ich bin ja auch eher ländlich aufgewachsen, also in einer Kleinstadt aufgewachsen. Ich habe keinen Migrationshintergrund, das spielt eine große Rolle. Und damals war es einfach noch, das Schulsystem an sich war auch noch ein bisschen anders gegliedert. Ne? Das war eine reine Realschule, auf der ich war. Das ist jetzt eine Haupt- und Realschule. Also da gab es noch so ein paar Stellen, wo die, ja, die man jetzt einfach nicht so gut miteinander vergleichen kann. Und trotzdem habe ich mich in der Schule nie gut aufgehoben gefühlt. Ich habe mich in der Schule immer unverstanden gefühlt. Und das ist eben auch was die Schülerinnen und Schüler an sogenannten Brennpunktschulen oft erleben müssen. Weniger tatsächlich von den Lehrkräften, aber eben vom Rest der Gesellschaft so ein bisschen, weil sie stigmatisiert sind. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele sehr engagierte Lehrkräfte kennengelernt, die ihren Job mit voller Überzeugung dort gemacht haben und auch einen guten Job gemacht haben.
Aber dann dürften die Ergebnisse ja nicht so schlimm sein bei der PISA-Studie.
Nee, ich wollte gerade sagen, auch die können halt leider, stoßen die auch schnell an die Grenzen des Systems und können ihren Schülerinnen und Schülern natürlich trotzdem nicht gerecht werden. Ja? Also die reiben sich da auf, muss man tatsächlich so sagen, ja.
Können die denn überhaupt noch Unterricht machen oder sind es eher Erzieher oder Sozialarbeiter?
Da findet auf jeden Fall Unterricht statt. Das ist vielleicht auch ein Klischee, ja, dass dann da gar nichts mehr läuft, auch durch Filme wie jetzt vielleicht Fuck You Goethe oder so transportiert. Natürlich findet da Unterricht statt, aber die Rolle des Pädagogen und auch so eine zwischenmenschliche Kompetenz und Empathie ist da einfach sehr, sehr wichtig und ich würde behaupten, natürlich auch nochmal, ja, wichtiger als auf dem Gymnasium zumindest. Ohne geht's eben eigentlich nicht. Auf dem Gymnasium kommt man ohne vielleicht noch einigermaßen durch, aber als Lehrkraft, aber wer an so einer Schule arbeitet und so gar keine Empathie mitbringt, der ja, kann da eigentlich keinen guten Job machen.
Also man muss Kinder auf jeden Fall mögen, ne?
Ja, man muss Kinder mögen und man muss sie auch verstehen und sehen, woher sie kommen.
Du hattest ja auch keine gerade Bildungsbiografie, du hattest keinen Migrationshintergrund, bei euch gab es ein anderes Problem, dein Vater ist an Krebs erkrankt und ist gestorben, als du 7 warst. Was für Erinnerungen hast du an die Zeit nach dem Tod des Vaters? Wie hat sich euer Leben da verändert?
Ja, also erstmal ist mir vielleicht noch wichtig, ganz kurz ein bisschen zurück, also weil du das jetzt gerade einfach so gegenübergestellt hast, du hattest jetzt ein anderes Problem. Also die Migrationsgeschichte ist natürlich kein Problem. Ne? Unser Bildungssystem macht die Migrationsgeschichte zu einem Problem. Also es ist mir nochmal sehr wichtig zu sagen.
Ich dachte jetzt eher im Sinne von, dass du zum Beispiel keine Sprachschwierigkeiten hattest,
ja.
Was Kinder mit Migrationshintergrund ja oft mitbringen.
Genau, ich weiß voll, was du meinst. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil ich das einfach schon so oft erlebt habe, dass das irgendwie als ja, so ein krasses Problem auch gelesen wird. Ja, was hat das mit mir gemacht damals? Also der Tod meines Vaters, der fiel tatsächlich so in den Start meiner Bildungsbiografie in der Grundschule. Und das hat natürlich sehr, sehr viel ausgelöst. Meine Familie ist daraufhin in eine Schieflage geraten. Meine Mutter hat da sehr, sehr stark mit zu kämpfen gehabt und konnte eben nicht mehr so für mich und meine Geschwister da sein, wie sie das vielleicht wollte und auch wie die Schule es eigentlich von ihr verlangt hätte. Und entsprechend, ja, bin ich so ein bisschen allein durch die Schule gestolpert, durch meine ersten Schuljahre, und das hat sich dann auch sehr schnell in meinen Noten niedergeschlagen und auch in der Art und Weise, wie ich auf mich als Lernende geblickt habe. Also ich habe schon sehr früh verstanden, dass ich fürs Lernen nicht gemacht bin und dass ich Dinge nicht gut kann. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt, ja.
Haben dir das die Lehrer damals gesagt?
Ja, also ich glaube damals, das ist ja jetzt auch schon lange her, also wie lange ist es her? 30 Jahre, ein bisschen weniger. Aber ja, also damals, glaube ich, war der pädagogische Anspruch schon noch ein anderer als heute. Heute ist der pädagogische Anspruch höher und ich glaube, es gäbe eine gute Chance, dass das heute auch anders laufen würde. Aber ja, also meine Klassenlehrerin hat mir das sehr stark zu spüren gegeben, dass ich es nicht so laufe, wie ich eigentlich laufen sollte in der Schule. Und wie gesagt, das hat mich und mein Selbstbild auch stark geprägt. Also ich habe sehr schnell, sag ich mal, aufgegeben, in einem System noch irgendwie Leistung auch zu erbringen. War trotzdem, muss man dazu sagen, auf der Realschule später dann auch keine schlechte Schülerin, aber so, ja, Mittelmaß. Aber hätte niemals gewagt, also an ein Abitur oder so zu denken, damals zu der Zeit. Und das ist natürlich was, was ich immer noch so mittrage und auch in der Arbeit mit meinen Schülerinnen und Schülern immer mitgetragen habe. Diese Erinnerung daran und dieses Gefühl, und ich wollte es halt unbedingt anders machen.
Also denen das Gefühl geben, ihr könnt was, jeder von euch hat ein Talent.
Ja, also natürlich muss man realistisch bleiben und so, ganz klar. Aber ich bin auch da wirklich vom Herzen überzeugt, dass jedes Kind ganz viel mitbringt, was einfach sich rausschälen muss. Und bei diesem Prozess will ich halt Kinder, oder wollte ich, als ich Lehrerin war, Kinder unterstützen, dass die das eben aus sich selbst herausschälen, ja, so dieses Potenzial, was sie haben. Und das muss nicht unbedingt dieses eine Talent sein, ja, nicht jedes Kind muss irgendwie ein tolles Instrument spielen können oder eine tolle Sportart, aber das sind auch, ja, zwischenmenschliche Fähigkeiten zum Beispiel, die da ja auch auf der Strecke bleiben. Ne? Wenn ich immer die Person bin, die aneckt, die aggro ist, dann bin ich die Person vielleicht auch irgendwann, obwohl ich eigentlich ganz andere Seiten habe in mir.
Was mich nur wundert, wenn ich deine Geschichte höre, gab es denn keinen Lehrer? Du warst ja am Anfang der Grundschule sehr gut und es wurde immer und immer schlechter. Gab es denn keinen Lehrer, der einfach mal gesagt hat, Mensch Lisa, was ist bei dir zu Hause los? Die hatten doch wahrscheinlich mitbekommen, dass dein Vater gestorben war, oder?
Ja, klar, die hatten das mitbekommen. Nee, leider nicht tatsächlich. Also ich hatte eine Referendarin, die mochte ich sehr, sehr gern und die konnte da, glaube ich, aber auch nicht so viel machen. Aber die hat das zumindest, also die hat mich gesehen, hatte ich den Eindruck. Aber ich hatte auch das Gefühl, das wollte man nicht sehen. Also ich glaube tatsächlich, dass es keine böse Absicht war, aber man wollte es, glaube ich, auch meiner Mutter nicht schwer machen. So rückblickend, da jetzt noch mehr Probleme durch die Schule da reinbringen und sich beschweren über mich oder so. Von daher bin ich da einfach so unter ferner Liefen durchgelaufen, habe halt in der Schule meine Abreibungen bekommen und bin dann wieder nach Hause gegangen. Aber so, da ist nicht viel passiert.
Hat es dir was ausgemacht, dass du keine Gymnasialempfehlung bekommen hast, sondern dann auf die Realschule ging? Oder war dir das total egal damals?
Also da war so eine Gleichzeitigkeit. Einerseits war es mir, also es war mir total egal, was es bedeutet, Gymnasiastin zu sein oder Realschülerin. In meiner Familie hatte niemand Abitur oder sowas und von daher war die Realschule einfach so auch total solide. Aber meine Freundinnen sind halt aufs Gymnasium gegangen und da war ich dann schon traurig, dass ich da nicht auch hin konnte. Und dieses Gefühl dafür, dass auf dem Gymnasium die besseren Schüler und Schülerinnen sind, das hat sich dann erst später tatsächlich eingestellt, auch als ich dann nach der Realschule auf eine andere Schule gewechselt habe, um dann eben doch noch mein Abitur zu machen, habe ich dann schon so ein bisschen das gespürt einfach, dass es da so einen Bildungsweg zweiter Klasse irgendwo gibt, ne? Dass es so gesehen wird, also auch von Lehrkräften.
Aber du hast ja dann gepackt. Also du hast ja dann quasi dein Abitur noch nachgeholt. Was hat dich motiviert, das zu machen?
Die Geschichte ist ehrlich gesagt jetzt gar nicht so inspirierend. Also es war tatsächlich so, dass ich mich mit 15 auf Ausbildungsstellen beworben habe für also zur Arzthelferin, zur Krankenschwester. Und ich habe aber keinen Ausbildungsplatz bekommen. Dementsprechend war ich so ein bisschen gezwungen, weiter zur Schule zu gehen. Und meine Noten waren, wie gesagt, nie so super schlecht oder so. Ich hatte auch die Qualifikation, die ich brauchte, um weiter zur Schule gehen zu können. Und mein Stiefvater, der dann mittlerweile in der Familie war, der war der einzige und erste so in meinem wirklich engen, nahen Umfeld, der eben ein Unistudium mitgebracht hat. Und der hat es dann mir nahegelegt und gesagt, komm, mach doch Abitur, also sprich doch gar nichts dagegen. Dann stehen dir mehr Türen offen, so hat er das damals gesagt. Und dann war ich so, ja, okay, was soll ich anderes machen, ja.
Aber verrückt ist ja, wenn man überlegt, wie anders dein Leben verlaufen wäre, wenn du es nicht gemacht hättest, ne?
Ja, ich bin total froh natürlich, dass ich es gemacht habe. Und es war natürlich auch damals eine Schutzreaktion von mir. Also ich bin sehr gut damit gefahren, immer so zu sagen, ich habe keinen Bock auf Dinge, wenn ich eigentlich Angst vor ihnen hatte.
So geht es ja wahrscheinlich vielen Kindern, auch in vielen Jugendlichen. Und man könnte das ja eigentlich als Mustergeschichte für die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems werten. Aber was an der Geschichte halt so ein bisschen bitter ist, dass es von einer einzigen Person, nämlich deinem Stiefvater, abhing, der dich da motiviert hat, das zu machen. Tja, was ist, wenn ein Kind so einer Person nicht begegnet? Ne?
Nee, absolut. Also das ist kein Beweis für die Durchlässigkeit, sondern das ist eher, also ich habe es nicht wegen der Durchlässigkeit des Bildungssystems geschafft, sondern trotz der Strukturen des Bildungssystems. So muss man das wirklich sehen. Und das ist ja das Problem an diesen Aufstiegsgeschichten. Die sind halt öffentlich einfach viel, viel präsenter. Aber es gibt viel, viel mehr Jugendliche, die eben unter ihrem Potenzial bleiben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jeder Abitur machen muss, ja, wirklich gar nicht, aber einfach sein Potenzial nicht ausschöpft, so egal in welcher Hinsicht. Und es ist super traurig, wie du ja auch gesagt hast, dass es irgendwie der Zufall dazu geführt hat und dass es irgendeine Person, also nicht irgendeine Person, ne, aber eine Person halt aus meinem Umfeld jetzt schon, die einzige Person war, die gesagt hat, hey, mach das doch. Und es hat mir keine Lehrkraft nahegelegt, also ganz im Gegenteil. Also ich habe tatsächlich auch mal den Wunsch geäußert, auf der Realschule Lehrerin zu werden und habe dann da, mein Lehrer hat nur gesagt, du und Abitur niemals, das wird nicht passieren. Und ja, das war so der Vibe, sage ich mal.
Verrückt, ne? Ja. Wie müssten Schulen denn strukturiert sein, ja, dass es nicht vom Zufall abhängt, ob das Potenzial eines Kindes erkannt wird oder nicht?
Ja, also das ist natürlich eine große Frage. Erstmal muss man sehen, warum wird denn das Potenzial eigentlich nicht erkannt? Das ist ja nicht, weil da nur Menschen arbeiten, denen es egal ist, sondern es gibt einfach faktisch zu wenige Menschen, die dort sind. Das heißt, eine Lehrkraft muss viel zu viele Dinge tun, neben diesem Erkennen von irgendwelchen Potenzialen, neben der individuellen Förderung, neben der zwischenmenschlichen Zugewandtheit. Wenn ich eine Lehrkraft habe, die vor einer Hauptschulklasse mit 25 Achtklässlern steht, da kann ich einfach keinem Kind gerecht werden. Ne? Da kann ich da nur irgendwie durchkommen. Und deswegen wäre natürlich ist ein Punkt, und das ist auch der größte Punkt, dass wir viel, viel mehr Personal an Schulen brauchen. Und damit meine ich nicht nur Lehrkräfte, sondern damit meine ich multiprofessionelle Teams, also sprich PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, Menschen generell aus dem psychosozialen Bereich, die eben aus unterschiedlichen Instanzen ein Netz spannen und dann für die Kinder Ansprechpersonen sind und für die Kinder da sind und die auch Elternarbeit pflegen, ganz intensiv, um einfach so ein Kind ganzheitlich begleiten zu können durch die Schule. Und das ist super wichtig. Aber das, also selbst wenn man jetzt dieses ganze Personal sich backen könnte, ja, weil es ist ja einfach auch ein Problem, was wir haben, dass es dieses Personal nicht gibt. Es würde trotzdem nicht funktionieren, wenn man das jetzt einfach in die Schulen stecken würde, weil Schulen sind schon so lange, funktionieren die schon so als abgeschlossener Raum. Auch solche Sachen wie so Team-Teaching und so, ja, das gibt's, aber das ist da überhaupt noch nicht etabliert. Da ist keine Kultur der Kritik etabliert, ja, da ist keine Feedback-Kultur etabliert. Außer eben an einzelnen Schulen, die da schon so ein bisschen Vorreiter sind. Aber es muss sich auch, glaube ich, so ein Selbstverständnis von Schule erstmal verändern. Ne? Und dafür muss Schule eben verstehen, dass es so, wie sie die letzten Jahrzehnte funktioniert hat, oder Jahrhunderte ja tatsächlich, nicht weitergehen kann.
Wo siehst du denn das Kernproblem?
Ja, das Kernproblem ist eben, dass Schule, so wie wir Schule gestalten, ist es nicht mehr zeitgemäß. Ja, wir sind eine sehr diverse, schnelllebige Gesellschaft. Wir sind eine digitale Gesellschaft. Wir haben einen ganz anderen Arbeitsmarkt als damals zur Industrialisierung, die ja das dreigliedrige Schulsystem hervorgebracht hat. Und entsprechend funktioniert es so natürlich nicht mehr. Wir können nicht Kinder so unterrichten wie vor 50 Jahren. Das geht einfach nicht. Wenn unser pädagogischer Anspruch ist, ein Kind in seiner Individualität zu begreifen und zu begleiten, dann müssen wir die Strukturen dafür schaffen. Und das wäre zum Beispiel ein Klassenzimmer mit deutlich weniger Kindern, mit deutlich mehr erwachsenem Personal und mehr ja auch finanziellen Mitteln, ne, für unterschiedliche Lehrmittel und so weiter.
Ich habe das bei unserem Sohn erlebt. Der war ein halbes Jahr in den USA auf einer Highschool, also auf einer ganz normalen staatlichen Highschool in einem kleinen Ort. Also gar nichts Besonderes eigentlich. Aber da gab es zum Beispiel neben den Lehrern noch Coaches an der Schule und jedes Kind hatte einen Coach. Der Coach hatte natürlich mehrere Kinder unter seiner Fittiche, aber dieser Coach war quasi die Vertrauensperson, die dieses Kind durch seine Schulzeit begleitet hat, Kontakt zum Elternhaus hielt, das unterstützt hat. Und wenn ein Kind irgendwie Mist baute, dann wurde es nicht zum Direktor geschickt wie bei uns, sondern eben zum Coach, der dann mit dem Kind sprach. Also das fand ich, muss ich sagen, schwer beeindruckend. Wobei wir haben ja immerhin Vertrauenslehrer inzwischen an Schulen. Ne?
Ja, aber also erstmal, das ist ein absolutes Träumchen, was du gerade beschrieben hast. Ich finde so die Sache mit dem Vertrauenslehrer, das ist ja auch so ein Ding. Also wenn der Vertrauenslehrer zufällig die Person ist, die mir gerade in Mathe eine 6 gegeben hat, und dann will ich da nicht unbedingt über die Trennung meiner Eltern sprechen. Ja, also das ist einfach so super kurz gedacht, finde ich. Und natürlich kann es nicht nur eine Vertrauenslehrkraft geben. Es kann nicht nur, also ganz viele Schulen sagen auch, wir haben die Sozialarbeit bei uns, dann ist da halt eine Sozialarbeiterin oder zwei. Aber das reicht natürlich nicht, ne? Das reicht halt vorne und hinten nicht. Und gerade solche Geschichten wie das jetzt mit dem Coach, das wird auch oft noch so belächelt in Deutschland. Ach ja, okay, Coach. Aber es ist einfach total notwendig.
Die haben in den USA in dieser Highschool tatsächlich mehr verdient als die Lehrer, diese Coaches.
Ja, krass. Ja,
also gut, das war die höher bezahlte Berufsgruppe.
Ja, nun muss man sagen, dass in den USA die Lehrkräfte ja auch sehr schlecht bezahlt werden. Mhm. Aber ja, also ich halte das auch für absolut notwendig und ich finde das sehr schade, dass es das nicht gibt bei uns. Ja.
Ich glaube, ein Hauptproblem, das thematisierst du ja auch im Podcast und eben im Buch, ist, dass im deutschen Schulsystem, und das ist ein Schulsystem von anderen Ländern eben anders, wirklich vorausgesetzt wird, dass hintendran die Eltern stehen, die ja ganz viel mit dem Kind zu Hause üben, die ja mit dem Kind basteln, die Materialien organisieren. Im Vergleich zu dem Gymnasium, wo du unterrichtet hast, wie war das denn bei den Kindern in dieser Hauptrealschule? Gab es da Eltern im Hintergrund, die hätten unterstützen können?
Ja, also klar, auch dort haben die Eltern natürlich ihre Kinder geliebt und haben alles versucht, um es denen irgendwie, um denen Dinge zu ermöglichen, aber denen sind halt Grenzen gesetzt, ne? Also einmal finanzielle Grenzen. Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass ich aus meiner privaten Tasche einen Ausflug für ein Kind bezahlt hat, einfach weil es ansonsten zu Hause hätte bleiben müssen oder in der Schule hätte bleiben müssen. Und das sind die Lösungen des Systems. Ja, natürlich gibt es auch Fördermittel und so, ne, aber die reichen lange nicht, um eben allen Kindern das zu ermöglichen, was jetzt ja an anderen Schulen total normales Programm ist. Ja, also zum Beispiel, es gibt auch viele Gymnasien, wo es Austauschprogramme gibt, die einfach hunderte von Euros kosten, ja, oder Freizeiten für Leistungskurse, Sportleistungskurse, die sehr, sehr, sehr kostspielig sind. Und es gibt viele Eltern, die dafür echt einiges aufwenden müssen, um sich das leisten zu können. Und ich finde das fatal, dass das Bildungssystem das einfach darauf setzt, dass Eltern das können und viele Eltern können es eben nicht und Eltern, also Familien, die wissen, wir können das nicht, die schicken ihre Kinder dann auch eben nicht auf die Schulen, wo es die tollen Angebote gibt, weil die von vornherein wissen, da werden wir so krass an unsere Grenzen kommen oder sogar scheitern, das geht nicht. Und ja, auf der Schule, also auf der Haupt- und Realschule fand all das nicht statt, weil man eben wusste, die Eltern können sich das da nicht leisten. Und entsprechend kriegen die Kinder natürlich auch viel weniger Input. Ja, und ich finde das einfach so unfair und so schrecklich, dass ein Bildungssystem, das ja einen Bildungsauftrag hat, ja, das sind ja alles auch Exkursionen so im Auftrag der Bildung, dass es einfach in Kauf nimmt, dass die einen es sich eben leisten können und die anderen nicht. Aber es gibt ja auch noch das kulturelle Kapital, ne? Also es ist einfach ein Unterschied, ob ich in einem Haushalt aufwachse, wo Literatur eine Rolle spielt, wo Kunst eine Rolle spielt, wo Sprache eine Rolle spielt, oder in einem Haushalt, wo das halt alles keine Rolle spielt und ich da nicht viel Input bekomme, nicht viel mitbekomme. Auch das prägt mich natürlich.
Das hast du ja in dem Buch auch geschrieben, dass du irgendwann festgestellt hast, dass der Hauptunterschied zwischen den Schülern auf dem Gymnasium und denen an der Haupt- und Realschule nicht der war, was die eben machten, sondern das, was sie zum Beispiel in ihrer Freizeit nicht machten.
Ja, ja, richtig.
Und das hast du selbst ja auch als Schülerin erlebt. Wie sah deine Freizeit nachmittags aus? Es war nicht Tennis oder
Nee, also meine Freizeit, genau, die sah dann eher so aus wie die Freizeit von den Kindern dort, nämlich rumhängen auf öffentlichen Plätzen irgendwo, in den Supermarkt gehen, mit Deo sprühen, Zigaretten rauchen, also solche Dinge. Und ich bin ja auch jetzt Mutter eines Kindes, was jetzt auch schon in der Grundschule ist und entsprechende Hobbys hat. Und auch das, wenn ich das sehe, was das alles kostet, ja, Reiten, Klavierunterricht, Schwimmunterricht, all diese Dinge, die ich natürlich mache jetzt, ja, weil ein Kind das ermögliche. Aber es ist einfach ein wahnsinniger Aufwand für Eltern auf unterschiedlichen Ebenen. Und es wäre so schön, wenn Schule das abfangen könnte und das allen Kindern bereitstellen könnten. Auch den Kindern, wo die Eltern nicht die Kapazitäten haben.
Gibt es ja in anderen Ländern, also Stichpunkt Ganztagsschule, wo eben solche Sportmöglichkeiten oder Musiklernen, Instrumentlernmöglichkeiten eben integriert sind in den ganz normalen Schulunterricht. Solche Schulen haben wir hier ja auch in Deutschland zum Teil.
Ja, Deutschland steht dem Thema Ganztagsschulen ja super kritisch gegenüber, also gerade Eltern. Und also ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir eben das Konzept der Ganztagsschule inkonsequent umsetzen. Ja, also so das Herzstück der Ganztagsschule ist die Rhythmisierung. Das heißt, dass sowohl vormittags als auch nachmittags Kernfächer stattfinden und das eben eine gute Balance hat zwischen dieser, ich nenne es jetzt mal Freizeitaktivität, ja, Musikinstrument lernen und eben Mathe pauken. Aber in Deutschland hat man gesagt, ja, wir machen Ganztagsschulen, aber wir machen sie freiwillig. Also nicht alle, aber viele machen wir freiwillig. Mit der Begründung, dass sonst die Eltern ihre Kinder dort nicht anmelden. Ja? Und wenn eine Ganztagsschule freiwillig ist, führt das aber natürlich dazu, dass die Kernfächer alle vormittags stattfinden und nachmittags der Rest. Ja? Also im Grunde genommen das Gleiche, wie wenn wir früher AGs nachmittags hatten. Und das wiederum führt dann dazu, dass natürlich auch Vereine, Musikschulen und all das nicht mit der Schule kooperieren, weil sie sagen, also das macht ja gar keinen Sinn, ja, die kommen ja außerhalb von der Schule in die Vereine und zahlen da ihre Beiträge, also da findet gar keine Verzahnung statt. Und entsprechend schlecht sind die Ganztagsschulen oft, weil das Angebot ist auf keinem hohen Niveau, es gibt Ausnahmen und so weiter. Und das ist natürlich dann so eine Abwärtsspirale, weil dann sagen wieder Eltern, na, dann melde ich ja mein Kind nicht an, das wird ja da gar nicht gefördert. So, und deswegen ist auch da wieder so dieses, man hat versucht, irgendwie eine Lösung, man hat sie so halb gedacht, aber halt nicht konsequent. Und jetzt ist es so, ja, und wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten das konsequent gemacht, man hätte überall verpflichtende Ganztagsschulen mit einem guten Angebot, das heißt, die Sportlehrkräfte, die Musiklehrkräfte, die unsere Kinder jetzt noch nachmittags an Musikschulen und so weiter unterrichten, würden in der Schule sein. Ich könnte 100% sicher sein, dass mein Kind genauso gefördert wird, wie wenn ich es nach der Schule irgendwo hinkutschiere. Dann hätten wir alle weniger Stress und die Kinder hätten deutlich mehr Möglichkeiten.
Absolut. Also meine Kinder waren tatsächlich an einer Ganztagsschule, die verpflichtend war, wo das genauso funktionierte. Und ich muss sagen, ich habe da durch und durch positive Erfahrungen gemacht, weil eben ja genau solche Sachen wie Tennis, Fußball, alles Mögliche, Musik, alles dort stattfand. Das war gerade, wenn man auch berufstätig ist, eine extreme Erleichterung.
Ja, voll. Und ich meine, es gibt dann immer so dieses Argument, dann sehe ich das Kind aber erst um 4. Aber ich weiß es nicht. Ist es wirklich ein Qualitäts also hat es weniger Qualität, wenn mein Kind dann sozusagen in Anführungsstrichen fertig mit allem um 4 nach Hause kommt oder wenn es um 2 nach Hause kommt und ich es dann aber noch in der Hektik irgendwo hinfahren muss und es wieder pushen muss, zieh dich an, mach dies, mach jenes. Also was hat das für eine Beziehungsqualität?
Ganz davon abgesehen, dass ja viele nun auch bis 4 oder 5 arbeiten müssen. Ne?
Ja, das ist nochmal eine andere Sache und es ist ja auch so, ich höre das auch immer wieder, es ist natürlich so eine gewisse Romantisierung, ne? Das Kind kommt nach Hause und dann nachmittags trifft es sich mit anderen Kindern. Natürlich verändert sich das in dem Sinne, dass sie halt im Kosmos Schule dann einfach zusammen sind, aber es findet ja trotzdem statt. Also die Beziehungen unter den Kindern, die Peergroups und so weiter, die sind ja da. Aber es ist einfach anders als in unserer Kindheit. Und ich glaube, die Pille muss man auch irgendwie so ein bisschen schlucken. Wobei ich auch nochmal sagen will, ich kann das verstehen, wenn Eltern ihre Kinder nicht an so einer Schule anmelden. Wie gesagt, weil einfach das Niveau noch nicht da ist, wo es eigentlich sein muss, ne, in Deutschland. Und ja, das wäre natürlich schön, wenn es so sich in Richtung auch Gemeinschaftsschulen und so immer weiter dahin entwickelt, dass wir das erkennen und zwar auch privilegierte Familien erkennen. Das hat einen echten Mehrwert.
Lass uns mal über den 5-teiligen Podcast noch reden, den du gemacht hast, durchgefallen. Ausgangspunkt war die Ludwigshafener Gräfenau-Schule. Das ist die Schule, die im Jahr 2023 bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, weil 40 Kinder dort die erste Klasse wiederholen mussten. Hat dich irgendetwas von dem, was du dort gesehen hast, als du diese Schule besucht hast, überrascht?
Nee, also dort hat mich nichts überrascht. Aber wir haben ja noch, also wir haben in unserer Recherche ja auch gezeigt, dass eben auch Schulen, wo jetzt zum Beispiel Migration gar keine Rolle spielt, so großartig, auch mit ganz vielen Herausforderungen zu kämpfen haben, die in vermeintlich idyllischer Lage liegen, ja, wo.
Ja, bei dem Westerwald,
genau,
ne, in der Grundschule.
Ja, konkret an der, genau. Und wo halt auch der Schulleiter und die Lehrkräfte beklagen, wir werden unseren Schülerinnen und Schülern nicht gerecht. Also das hat mich nochmal überrascht, dass doch wirklich die kaputten Stellen im System so unterschiedlich sind.
Aber mach mal ein Beispiel. Was hatten die, also beim Migrationshintergrund kann man sich ja wirklich vorstellen,
genau.
Es gibt sprachliche Schwierigkeiten,
genau,
die Kinder kommen
ja.
an,
ja.
genau, können einfach nicht gut Deutsch mhm. und kommen deshalb im Unterricht nicht mit.
Genau.
Und die Eltern können es im Zweifel auch nicht gut und können deshalb nicht entsprechend unterstützen bei
ja.
Hausaufgaben.
Ja, also das ist genau explizit das Problem an der Gräfenau-Schule, ne, die Sprachproblematik. Und ich finde, das ist interessant, weil eigentlich könnte man ja meinen, die Kinder können kein Deutsch. Das Problem ist relativ gut abgegrenzt. Das Problem ist überschaubar. Und es gibt eine Lösung, nämlich den Kindern Deutsch beizubringen.
Deutschkurs.
Ja, richtig.
Vor der Schule idealerweise, genau.
Genau. Aber das schafft ein Bild, das muss man sich vorstellen, ein Bildungssystem schafft es nicht, darauf einzugehen, sich darauf einzustellen. Dabei ist die Lösung, wenn die Kinder Deutsch könnten, dann könnte man ja mal sehen, was sie eigentlich noch können, ja, aber wir halten sozusagen vorher schon an und sagen, okay, die können halt kein Deutsch und deswegen müssen die halt alle wiederholen, ja, das ist ja die einzige Lösung, die die Schule hat. An anderen Schulen sind die Probleme viel vielfältiger und viel schwerer abzugrenzen, ja, also jetzt konkret die Schule zum Beispiel, die du gerade angesprochen hattest, wo wir ja auch in der 2. Folge im Podcast drüber sprechen, da gibt es Lernschwierigkeiten, da gibt es ganz unterschiedliche Milieus, denen die Lehrkräfte gerecht werden müssen, das heißt, es gibt sehr, sehr gut geförderte Kinder, die sehr leistungsstark sind und andere Kinder, die eben nicht gefördert sind, die Lern- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten haben, auch so ein bisschen so Corona-Folgen, ja, sich schlecht eingliedern können in der Schule. Und was ja zum Beispiel die IGLU-Studie auch gezeigt hat, dass die Lesekompetenz durch die Bank weg schlecht ist bei Grundschulkindern und unabhängig davon, ob die jetzt eine Migrationsgeschichte haben oder nicht, einfach unsere Grundschulkinder nicht mehr gut lesen können. Und daran sieht man einfach, dass es nicht von dem Faktor Migration abhängt, ob eine Schule ihren Kindern gerecht werden kann oder nicht, sondern dass einfach das Bildungssystem viel zu viele Lücken aufweist, mit denen Lehrkräfte irgendwie umgehen müssen.
Aber ich meine, wenn ein Kind in der ersten Klasse ankommt, nachdem es einen Kindergarten zum Beispiel besucht hat, logischerweise, wenn es noch kein Deutsch spricht, ist es schwierig, ja, aber da könnte es ja so Deutschvorbereitungskurse geben, sage ich jetzt mal ganz naiv, ja, oder auch schon im Kindergarten starke Sprachförderung. So ganz verstehe ich es nicht, warum eine Grundschule nicht in der Lage ist, jedem Kind Lesen beizubringen. Ich verstehe es nicht.
Ja, also erstmal zu dem Punkt, dass die Kinder kein Deutsch sprechen, wenn sie in die Schulen kommen. Die Deutschförderung im Vorschulalter zum Beispiel, die klappt auch nicht in Ludwigshafen. Das liegt zum Beispiel daran, dass es ganz, ganz viele, also dass ganz viele Kita-Plätze fehlen. In Ludwigshafen allein fehlen 3000 Kita-Plätze. Also das ist schon krass. Das heißt, die Kinder kommen teilweise mit Deutsch gar nicht in Berührung, bevor die in die Schulen kommen. Und dann gibt es an der Schule eben einen krassen Personalmangel, der dann wiederum dazu führt, dass das nicht aufgeholt werden kann. Warum können die Kinder nicht richtig lesen? Jetzt weg von der Gräfenau-Schule. Da gibt es auch viele unterschiedliche Begründungen zu. Also eine naheliegende ist natürlich, dass sie es nicht von Haus aus mitbekommen, ja, weil die Eltern vielleicht einfach nicht die Kapazität haben, um vorzulesen, weil die Eltern vielleicht viel arbeiten. Und wenn Kinder nicht aktiv an die alternative Buch rangeführt werden, greifen die natürlich auf digitale Alternativen zurück. Und das führt natürlich dazu, dass sie viel weniger in Kontakt kommen, wirklich mit Texten auch und längeren Texten. Und das kann in der Schule nicht abgefangen werden, zumindest nicht in den Strukturen, die wir jetzt haben. Also eine Lehrkraft kann das natürlich nicht abfangen für eine ganze Klasse. Ja, da müsste es dann halt wirklich, gerade in Grundschulen, müssten Lesepartnerschaften mit erwachsenen Personen einfach gang und gäbe sein, dass sie einfach da sind, jeden Tag, die aktiv fördern und begleiten.
Gibt es ja zum Teil auch ehrenamtlich so Lese-Omas und Opas, ja, die an Grundschulen gehen und Kinder begleiten.
Mhm, genau, da verlässt sich das Bildungssystem wieder auf den Idealismus Einzelner.
Und in anderen Ländern, die ja eine ähnliche Gesellschaft haben, also die Probleme werden ja ähnlich sein. Die Eltern gehen arbeiten, es gibt einen Teil der Eltern, die nicht mehr wirklich viele Bücher liest zu Hause oder auch nicht wirklich vorliest. Aber trotzdem schaffen die es ja, dass ihre Kinder in der Grundschule lesen lernen.
Ja, einfach ein ganz anderer Personalschlüssel und ein ganz, vielleicht auch ein anderes Problembewusstsein, ja, dass man halt aktiver da reingeht und sagt, okay, wir sehen, die haben keine anderen Möglichkeiten und wir sehen eben nicht nur, okay, die können es nicht. Könnte ich mir schon auch vorstellen, dass einfach eine andere Haltung teilweise in den Schulen herrscht. Aber der Personalschlüssel ist natürlich das, womit es steht und fällt, ob man sich dem Kind zuwenden kann oder nicht.
Ihr seid auch auf die Rütli-Schule in Berlin-Neukölln gegangen für den Podcast. Wenn wir uns daran erinnern, das war diese Schule, die ja vor Jahren für unglaubliche Schlagzeilen gesorgt hat, ja, weil die Lehrer einen Brandbrief geschrieben haben, gesagt, wir wollen da nicht mehr unterrichten. Es geht auch gar nicht mehr da zu unterrichten. Da ist so eine Gewalt, so eine Lautstärke in der Schule. Ja, und inzwischen ist es eine der Berliner Vorzeigeschulen. Wie haben die es geschafft, aus dieser Misere rauszukommen?
Ja, also bei der Rütli-Schule, das ist echt spannend. Die haben sich da jetzt ganz anders aufgestellt. Ja? Also erstmal hat die Schule auch externe Beratungen bekommen. Das heißt, da ist wirklich jemand hingegangen, der die Schule beraten hat. Das ist ja auch eigentlich jetzt, ne, wenn man so mal im Unternehmenskontext guckt, auch total normal, ja, dass mal jemand von außen kommt und schaut, okay, wo kann man hier an Stellschrauben drehen. Im Schulkontext ist es gar nicht gang und gäbe, aber da ist es eben passiert. Dann sind natürlich Gelder geflossen, ja. Die Schule ist zu so einem, hat sich so eine Art Campusprojekt entwickelt. Das heißt, die Kinder sind da eben vom Kindergarten bis zum Abitur, können die da durchgehen. Und das Kollegium ist diverser geworden. Ja, also sprich, da arbeiten mehr Kollegen und Kolleginnen mit Migrationsgeschichte, um eben auch auf die Familien entsprechend eingehen zu können. Und so hat sich die Schule da eben rausgemausert. Und was aber auch wichtig zu erwähnen ist, das besprechen wir ja auch im Podcast, die Schule nutzt auch Grauzonen des Systems. Ne? Also die dribbelt das System praktisch aus, um so gut funktionieren zu können.
Das, was schiefläuft an den deutschen Schulen, ist ja auch der Politik durchaus schon aufgefallen. Im Sommer letzten Jahres ging das sogenannte Startchancenprogramm an den Start. 20 Milliarden Euro, also eine unglaubliche Summe, gehen an Schulen mit einem hohen Anteil an benachteiligten Kindern und Jugendlichen. In Rheinland-Pfalz sind es 200 Schulen, die daran teilnehmen, die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen eben auch. Damit müsste unser Problem doch hoffentlich, zumindest in den nächsten 10 Jahren, für diese Zeit ist es nämlich angelegt, gelöst werden, oder?
Ja, so verkauft es zumindest die Politik ganz gerne. Das Startchancenprogramm ist ja der große Wurf und es ist auch ein guter Schritt. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Definitiv, man hat erkannt und auch anerkannt, dass das einfach eine viel zu starke Korrelation gibt von sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Man hat erkannt, dass man gerade Schulen in herausfordernder Lage fördern muss und man hat Geld mobilisiert. Man wird die Erfolge auch erst in ein paar Jahren wirklich ablesen können oder eben nicht. das Problem, was ich beim Stadtchancenprogramm sehe, dass mehr draufsteht als drinsteckt. Das hat komplizierte Gründe, die also damit zu tun haben zum Beispiel, dass sich Bund und Länder die Gelder aufteilen und dann werden Programme, die bereits bestehen, mit diesen Geldern von den Ländern verrechnet. Das heißt, am Ende bekommen die Schulen Programme, die sie vorher schon hatten, aber dann werden sie halt vom Stadtchancenprogramm bezahlt. Also das ist alles so ein bisschen schlecht kommuniziert, wie ich finde, und auch so ein bisschen symbolpolitisch. Und ja, trotzdem ist es... Also ich will es nicht komplett niedermachen oder abschreiben, weil ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist auch ein gutes Signal. Was ich glaube, ist, dass das statt, also weil ich arbeite auch mit Schulleitungen und so zusammen und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass statt Chancenprogramm der Politik war das ganz wichtig, dass das jetzt pünktlich startet, ja, weil es natürlich eine gewisse Außenwirkung hat, wenn sich sowas dann wieder verzögert und so. Und deswegen ist es an den Start gegangen, aber es war eigentlich noch nicht fertig. Das heißt, es läuft jetzt schon, aber es sind ganz, ganz viele grundlegende, ungeklärte Fragen, die noch im Raum stehen. Es ist einfach noch nicht fertig durchdacht und entsprechend kann ich jede Schulleitung verstehen, die da nicht besonders viel Hoffnung reinsteckt. Ja.
Und wenn man es auf die einzelne Schule umrechnet, habt ihr im Podcast ja auch gemacht, ist da gar nicht so wahnsinnig viel Geld, was da hängen bleibt.
Genau, ne? Es ist nicht so wahnsinnig viel Geld, was hängen bleibt.
1,5 Lehrerstellen mehr oder so, glaube ich.
Ja, ne? So Teilzeitstellen, genau. Oder halt pädagogische Assistenz. Ja, also es ist nicht so viel drin, wie draufsteht. Ich glaube, das kann man so festhalten. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit da dran bleibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass alle hingucken und dass das jetzt nicht so unter ferner Liefen weiterläuft als große politische Errungenschaft, die am Ende in der Praxis überhaupt nicht ankommt.
Ja, und dass die Öffentlichkeit dran bleibt, da trägst du dazu mit bei. Du unterrichtest jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren oder so nicht mehr aktiv als Lehrerin, sondern setzt dich eben für bildungsgerecht einhältst Vorträge, schreibst Artikel drüber, berätst auch Schulen, was die Verwendung finanzieller Mittel betrifft. Gibt es noch eine Chance, so engagiert wie du als Lehrerin warst, dass du irgendwann wieder in die Schule zurückkehrst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte das gar nicht ausschließen, dass ich mal zurück an eine Schule gehe. Ich meine, ich würde mich jetzt nicht verbeamten lassen, das wollte ich aber auch nie. Aber bestimmt zieht es mich auch irgendwann wieder in die Praxis zurück. Aber jetzt gerade sehe ich meinen Auftrag eher noch aus eben der Perspektive, dass ich das Thema an die Öffentlichkeit bringen kann und erlebe das auch als sinnvolle Aufgabe. Und deswegen, ja, bleibe ich erstmal auf der anderen Seite sozusagen.
Du darfst dir jetzt für dich als Lehrerin und für deine beiden Kinder, ja, der eine ist in der Grundschule, der andere kommt bald, eine Wunschschule aussuchen. Wie soll die Schule für deine Kinder in 10 Jahren aussehen?
Ja, da haben ja meine Kinder dann gar nicht mehr so viel davon. Aber ich wünsche es mir für alle anderen. Ja, ich wünsche mir eine Schule, die ähnlich wie das, was ich vorhin skizziert habe, eine Schule ist, wo die Kinder vom Kindergarten bis zum höchsten Bildungsabschluss zusammen einfach beschult werden, die verzahnt ist mit dem Stadtteil, die eine gute, enge Zusammenarbeit mit der Elternschaft vorsieht und wo es weniger Hierarchien gibt und wo ganz, 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 ganz viel empathisches Personal arbeitet, was sich den Kindern widmet. Ja, und dann einfach ein buntes Schulleben ermöglicht. Das ist das, was ich mir wünsche. Nicht die frühe Trennung nach der 4. Klasse und die Aufteilung in unterschiedliche Schulformen. Das finde ich alles nicht mehr zeitgemäß.
Herzlichen Dank, Lisa. Kluger Satz aus deinem Buch, die Schüler von heute sind die Gesellschaft von morgen. Das heißt, wir müssen einfach wirklich darauf achten, dass wir denen viel Wissen und viel Sozialkompetenz vermitteln.
Ja, ich muss das ganz kurz klarstellen. Also die Schulen von heute sind die Gesellschaft von morgen, hat Andreas Schleicher gesagt, der Erfinder der PISA-Studie. Also das will ich jetzt nicht auf mich nehmen, das Zitat, aber es ist
aber
ein sehr gutes
Zitat.
Aber du hast
ihn zitiert und ich glaube, das ist ein Spruch, den wir uns alle hinter die Ohren schreiben sollen. Also,
absolut.
Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön. Ich greife hier mal in meine Tasche.
Jetzt bin ich gespannt. Ja,
ich habe für dich eine Auswahl von Postkarten der Mainzer Initiative Startblock. Ich gebe dir die gleich rüber. Das ist ein Verein, der benachteiligte Kinder fördert, indem er Patenschaften für diese vermittelt. Da gehen Leute, nehmen sich einen Nachmittag in der Woche als Paten frei, verbringen Zeit mit ihrem Kind, begleiten es in der Schule, machen was auch immer ansteht. Und die Kinder haben als Dankeschön dafür Bilder gemalt, die es hier als Postkarten gibt. Die gebe ich dir jetzt
das
rüber.
Das ist ja mega toll. Ja, vielen Dank.
Danke dir. Alles Gute. Und ich mache nochmal Werbung für deinen Podcast. Durchgefallen. Lohnt sich wirklich zu hören, wenn man sich für Schulen in Deutschland interessiert.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.